haben ein neues Jahr. Ja, es sind zwar Menschen eingeteilt, orientieren sich sicherlich, es sind sowohl gut aufgeteilt, als auch orientieren sich an der Zählung der Geburt Christi. Und es ist ein guter Zeitpunkt, das Jahr zurück vielleicht zu betrachten, darüber kurz nachzudenken, zu bewerten. Und viele Menschen versuchen sich auch Vorsätze für das neue Jahr zu machen. Wie geht das weiter? Vielleicht vor allem dann, wenn es einem besonders schlecht geht oder man irgendwie aufgerüttelt wird durch die Vergangenheit. Wie geht das weiter? Kann ich das noch ertragen? Aber auch, ich denke, die Weisheit lehrt es uns, vorauszuschauen, nachzudenken. Was hat Wert in meinem Leben? Wo muss ich aufräumen? Wo muss ich Dinge in Ordnung bringen? Mich vorbereiten auf das, was wichtig ist. Und ich denke, das ist eine gute Zeit. Und deshalb habe ich für den heutigen Sonntag auch ein Thema, das meines Erachtens nach uns nochmal an unserer Berufung oder an das, was wichtig sein sollte in dem Leben von Gläubigen. Das Thema heißt unsere Pflicht in dem anbrechenden Reich Gottes. Anbrechend, erkläre ich gleich. Das Reich Gottes, das Himmelreich, wie wir gelernt haben, ist nicht nur ein ferner zukünftiger Ort, sondern es hat schon bereits angefangen, lernen wir im Evangelium, und es ist schon da, es ist in einer Art, also man sieht es nicht, aber es ist da, es ist eine Realität. Und es ist aber auch gleichzeitig etwas, was sich offenbart und dann vielleicht doch wirklich zu einem ganzheitlichen Ort wird, einer ganzheitlichen Realität. Wir haben zuletzt viele Charakterzüge dieses Reiches zusammen betrachtet. Zum einen waren das Züge, die besonders als Kennzeichen für dieses Noch sind. Also ja, das Reich Gottes hat schon angefangen, aber es ist noch nicht vollkommen da. Und das sind Kennzeichen, die genau das eben, also da gelten bestimmte Dinge in dieser Zeit, vor dem Gericht. Aber es gab auch Züge oder Wesenszüge dieses Reiches, die für die Ewigkeit gelten. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, Matthäus 13, das Reich Gottes, entfaltet sich parallel zu dem Lauf der Welt. Wir denken da an dieses Gleichnis von verschiedenen Böden oder an das Gleichnis vom Korn und von Unkraut, das der Feind gesät hat. Und wenn das Gericht Gottes dann am Ende der Tage stattfindet und dieser Menschensohn kommt, dann werden diese beiden getrennt. Aber noch sind sie zusammen. Und manchmal, so scheint es im Gleichnis, kann man sie gar nicht so unterscheiden. Matthäus 16. In der Übergangszeit müssen die Jünger sich selbst verleugnen. Sie müssen sich selbst sterben, das Kreuz auf sich nehmen, haben wir gelernt, um das ewige Leben zu finden. Also da gilt etwas für dieses anbrechende Zeitalter. Das wird eigentlich in gewisser Weise nicht mehr sein in der Zukunft. Da wird das ewige Leben sein. Da wird der vollkommene Trost, die Sättigung, da wird kein Entbehren mehr sein. Aber jetzt trägt dieses anbrechende Reich einen bestimmten Wesenszug. Das heißt, du musst dir sterben. Matthäus 17, wir haben durch Jesus die Freiheit und die Freimütigkeit, zu Gott zu kommen. Das Vorrecht der Kinder, ihr könnt euch vielleicht erinnern, im Tempel muss Jesus und seine Jünger Groschen bezahlen, oder ich bin nicht mehr sicher, wie viel das tatsächlich war. Drachmen? Zwei Drachmen, ja. Aber die Freiheit und die Freimütigkeit, die haben wir jetzt schon, obwohl es eigentlich etwas ist, was für die zukünftige Welt gilt. In der Ewigkeit. Matthäus 18, das Wesen des Reiches ist Demut. In der Gemeinschaft, ne? Demut voreinander, Vergebung. Wir sollen vergeben einander. Wieder Matthäus 18, was wir Gläubige jetzt, also in der Gemeinschaft, wenn wir zwei oder drei zusammenkommen, sagt Jesus, was wir tun, was wir als Gemeinschaft in Einigkeit vor Gott entscheiden, also nicht ohne ihn, sondern mit ihm, das hat irgendwie einen ewigen Wert. Was ihr bindet, das gilt auch dort. Und was ihr nicht bindet, das gilt auch dort. Was faszinierend ist, ne? Das ist jetzt noch, aber das wird auch, es nimmt Realität wirklich an. Matthäus 19, Verluste in diesem Leben, um des Reiches Gottes willen. Also da fragen die Jünger, wir haben alles für dich verlassen. Was werden wir bekommen? Jesus sagt, der Gewinn wird hundertfach größer sein. Wieder, was jetzt gilt, also was jetzt schon so gesammelt wird, das hat schon einen echten Bestand für die Zukunft. Und wir haben zum Beispiel Römer 14 auch gehört, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das sind Dinge, die wir vielleicht jetzt schnuppern, die wir jetzt schmecken, aber in der Fülle werden sie erst zukünftig sein. Mein Anliegen war, dass wir lernen, das Reich Gottes, sein Anbrechen von den falschen Vorstellungen und ich bin der Meinung auch gefährlichen Lehren zu unterscheiden. Dass wir lernen wirklich zu sagen, okay, das ist ein gesunder Gemeindebau, das praktisch die Zeiten richtig, also sagen wir, die Welten richtig unterscheidet und treu dem Evangelium ist, der Lehre Jesu, oder wo vielleicht, ja, wo wir vielleicht versucht werden, Gottes Herrschaft mit aller Macht und Gewalt in dieser Welt zu fördern. Gott wählt sein Reich, also Gott wählt sein Reich, in seinem Reich die Demut, den Dienst, das Leiden und die Predigt des Evangeliums. Er erwartet, dass seine Herrschaft durch Glauben und freiwilligen Gehorsam in Liebe und Demut in den Herzen der Menschen anbricht. Das Wesen der Herrschaft und des Reiches Gottes unterscheidet sich von der Herrschaft in dieser Welt, von dem Wesen dieser Welt. Und das ist ein bisschen, ihr kennt mich, ich tue mich da ein bisschen schwierig mit theologischen Begriffen, aber es ist trotzdem so natürlich, dass auch diese Welt und all die Gesetzmäßigkeiten, die Regenten dieser Welt, die Könige, die Herrscher, dass auch sie, also dass Gott auch über sie herrscht. Deswegen müssen wir auch da ein bisschen unterscheiden. Gott herrscht und ist der Herr über die Geschicke dieses Weltreichs. Er lenkt die Herzen der Führer, lesen wir im Alten Testament, und der Könige. Er unterdrückt das Böse und hält es im Zaun durch das Schwert, durch das Gesetz, sagt Luther, die Vernunft und durch Strafen und Gerichte. Das macht er jetzt schon. Und so gilt es für uns, dass wir bedenken, welches Reich Gott baut und welches eines Tages ein Ende, welchem er eines Tages ein Ende setzt. Doch an der Stelle möchte ich das da eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Ich möchte heute in Bezug auf dieses Himmelreich eine eigentlich grundsätzlichere Frage aufwerfen, die eben ja, mit dem Herrschen grundsätzlich zu tun hat. In diesem Reich herrscht Gott. Und die Frage, die ich schon anfangs zitiert habe, ist auch, welche Pflicht haben die Bürger dieses Himmelreiches, indem sie sich jetzt schon, da es ja anbricht, Ich möchte mit euch heute einige Bibelstellen dazu betrachten. Diese Liste der Bibelstellen ist sicher nicht vollständig und soll auch nicht so sein. Sie soll uns eher einen Einblick, einen Überblick, eine Ermutigung, eine Ernüchterung, eine Sensibilisierung für unseren Herrn, für seinen Willen sein. Für seine Erwartung an uns. Sie soll uns dazu führen, dass wir vielleicht für dieses Jahr unser Bewerten des letzten Jahres und auch das Planen für das nächste Jahr richtig, also mit richtigen Prioritäten machen. Erstens, Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Jesus lehrt zu Anfang seines Dienstes in der Bergpredigt, dass seine Nachfolger Salz und Licht sein sollen. Wir sollen Salz und Licht sein. Erstens. Ich lese diese Bibelstelle. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nach der NGÜ. In diesem letzten Vers 16 wird deutlich, was Jesus mit den Bildern eigentlich hier bezweckt. Bild des Salzes und des Lichts ist etwas, wo wir vielleicht viel auch reindeuten können. Und sicherlich all diese Deutungen haben ihren Sinn. Oder die Welt soll durch den Nachfolger Jesus, aber egal wie es deutet, irgendwie positiv beeinflusst werden hier. Zum einen soll vielleicht durch das Bild des Salzes in Art konserviert werden. Die Erkenntnis Gottes darf nicht vollständig verblassen oder gar gänzlich zerfallen, sondern Gott soll durch Werk und Wort bekannt, erkannt von Menschen, also Menschen sollen davon hören. Und die Nachfolger Christi sollen sich nicht isolieren im zweiten Bild. Man soll es nicht nur verstecken, sondern wie ein Licht in der Welt sein. Wie eine Stadt, die umgebaut ist, die sichtbar ist. Sie sollen ihren Vater im Himmel, dieser Welt soll, sie sollen, Entschuldigung, die Gläubigen sollen ihrem Vater im Himmel dienen mit Werk und Wort, ihren Herrn lieben, die Werke tun. Und das soll die Welt sehen. Nicht nur das, sie soll die Liebe und Güte des Vaters sehen und ihn preisen. Auch in den darauf folgenden Versen, wenn wir hier diese Bibelstelle betrachten, wird eigentlich deutlich, was Jesus hier anfängt. Er sagt, er gibt diese zwei Bilder. Und dann geht er aber in der Bergpredigt und geht konkret darauf ein, was Licht sein oder Salz sein bedeutet. Die Haltung der Jünger zum Gesetz, zum Willen Gottes, wie ihre Gerechtigkeit aussehen soll. Im Prinzip ist diese Haltung des Gehorsams und der Liebe zu Gott, die Jesus dann predigt, die den Gläubigen ermöglicht, Salz und Licht in der Welt zu sein. Ich empfehle euch heute gerne, die Bergpredigt durchzulesen. Diese Haltung ist auch das Wesen des zukünftigen Zeitalters, wenn man so beschreibt das Wesen dieses Zeitalters, dieses Königreichs. Aber sie gilt schon jetzt und ihre Funktion in dieser Zeit ist eben das Salzen und das Leuchten, damit die Welt um sie drumherum Gott erkennt, sein Reich erkennt. Das jetzige Zeitalter, wo wir vielleicht leben, wenn wir sowas hören, ihr sollt sein, ihr sollt Werbung machen, ihr sollt zum Gottesdienst einladen, das ist hier nicht unbedingt gemeint. Dass wir vorlaut besserwisserisch sind. Nein. Das, was Jesus hier lehrt, soll die Gläubigen zutiefst eigentlich selbst treffen. Hier soll Jüngerschaft Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit treffen. Und diese Jünger sollen, wir müssen uns von Worten Jesus hier verändern lassen. Unser Herz soll sich ganz Gott unterordnen. Und wir sollen eben nicht nur reden, sondern tun. Handeln nach Willen Gottes. Ob wir nun eine Partnerin fürs Leben suchen, ob wir im Beruf Entscheidungen treffen, ob wir Menschen vorstehen oder umgekehrt, wenn wir Menschen in einer Art dienen im Beruf, zu ihrem Vorteil. Das soll nicht von Heucheln, das soll nicht von Faulheit, von einem gewissen geistlichen Gestank umgeben sein, sondern Aufrichtigkeit, Treue, zuvorkommen, mehr geben, als verlangt wird, aus Liebe zu Jesus, zu Gott. Unser aufrichtiges und authentisches Handeln durch die Gnade, die uns widerfahren ist, und die Liebe Gottes soll die Menschen zum Staunen über Gott bringen, sodass sie auch zum Lob Gottes mit uns einstimmen. Die Pflicht des Christen in diesem ersten Punkt ist also, dass wir uns ganz dem Willen Gottes unterordnen, wie unser Herr Jesus es tat. Wir wollen in allen Bereichen Gott Herr sein lassen. Daraus lassen sich nun aus diesem Salz sein, Licht sein, indem wir unser Leben, egal ob in Fragen des Gesetzes oder wo unsere Schätze sind. In diesen Fragen, wenn wir das alles unterordnen, daraus lässt sich sehr viel in unserem Leben, Familienleben und Beruf ableiten. Und das ist eben wichtig, dass Jesus sagt hier direkt, ihr sollt sein. Wir sollen sein als Gemeinde. Zweitens, wir sollen Diener statt Herrscher sein. Im Neuen Reich wird das menschliche Verständnis von Macht auf den Kopf gestellt. Das haben wir auch schon einige Male gelernt. Die Pflicht der Nachfolge ist der Dienst am Nächsten. Eigentlich muss man das ein bisschen deutlicher machen. Auch sicherlich, wenn es alle Menschen betrifft, geht es der Dienst am Nächsten im Sinne Christi. Vielleicht so. Ne? Ich möchte mit euch Markus 10, Vers 43 und bis 45 lesen. Wieder nach der neuen Genfer Übersetzung bei mir, aber gerne vergleicht das mit euren Übersetzungen. Ich überspringe den A-Teil. Wer unter euch groß werden will, sagt Jesus, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Hier sehen wir eine Aufforderung, dass wir uns untereinander als Gläubige, vielleicht weniger, vielleicht muss ich das ein bisschen umdeuten. Er sagt ja im Prinzip das mit so einem Hacken. Wer groß sein will, der soll dienen. Im Prinzip ist das so, das, was bei euch erstrebenswert sein soll, das, was ihr erstreben sollt, ja, ist nicht groß zu sein, sondern das sollen wir erstreben und deswegen ist es eine Aufforderung. Dass wir uns einander unterordnen und einander dienen sollen. Die Liebe, die Gott uns hier in Jesus definiert, ne, so wie der Menschensohn, sagt Jesus selbst, soll für uns maßgebend sein und sie gilt in Ewigkeit. Ja, das ist etwas, was jetzt anbricht, aber es scheint so zu sein, dass Gott in der Schöpfung, in Jesus, dass irgendwie diesen Charakter der Liebe einfach so definiert in Jesus. Ne? Unser Anliegen soll sein, dass in unserer Liebe ein Stückchen der Liebe Gottes sichtbar wird vor den Menschen. Und auch vor uns selbst. Indem wir lieben, indem wir dienen, sollen wir mehr und mehr begreifen, wie die Liebe Gottes durch Jesus ist. Wie die Liebe Gottes zu uns selbst und zu unseren Nächsten ist, zu unseren Mitmenschen. Und unsere Mitmenschen sollen daran auch erkennen, also an der Liebe untereinander wird man erkennen. Ne? Oder wir lesen in Matthäus 25, spricht Jesus darüber, Matthäus 25, Vers 34 bis 40. Jesus gibt ein Gleichnis an die Jünger. Und er spricht über einen Dienst, über etwas, was wir eine Art, ich sage nochmal gleich dazu was, Vers 34. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, also das Himmelreich, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir denn dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen und du, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus erklärt hier, dass der Dienst an dem Geringsten, den Hungrigen, Fremden, Kranken, direkt ein Dienst an ihm selbst ist. Er erklärt, dass der Dienst ein Kernmerkmal der Bürger des Himmelreichs ist. Also, denn ihr habt, also sagt, ihr sollt das Himmelreich erben, denn das habt ihr getan. Es scheint irgendwie so ein Kernmerkmal zu sein, woran man unterscheiden kann. Im Gleichnis könnte man meinen, dass das Himmelreich aufgrund des Dienstes geerbt wird. Im Gleichnis könnte man meinen. Ne? Die Wahrheit ist aber, dass der Dienst ein notwendiges Merkmal der Einheit mit Jesus, das Leben in ihm und der Liebe, die durch ihn kommt, ist. Und letztlich auch der Begnadigung durch Jesus. Wir, lieber Himmelreichbürger, sind verpflichtet zu dienen. Dritter Punkt. Wir sind Haushalter und Verwalter. Wenn wir von Jesus gelehrt sind, dann haben wir noch eine wichtige Pflicht in diesem anbrechenden Reich. Jesus gibt uns einige Male in den Evangelien Gleichnisse von Verwaltern. Verwalter sind Menschen, denen etwas anvertraut wurde. Und dieses Gut, das ihnen anvertraut ist, ist nicht ihres. Sie sollen aber dafür eine Zeit lang über dieses Gut im Sinne ihres Herrn verwalten. Ja? Jesus fordert seine Jünger auf, darin treu zu sein. Wir sehen ein Beispiel in Matthäus 25, Vers 14. 14 bis Vers 46. Das ist das Gleichnis der anvertrauten Zentner. Da unterscheidet Jesus zwischen den Verwaltern. Diese Verwalter haben scheinbar etwas von ihm bekommen, doch in ihrem Verständnis über den Herrn und über das Reich, über ihre Verpflichtung, waren sie entweder treu oder untreu, klug oder unklug. Der Treue, der Kluge, der den Herrn recht verstanden hat und ihn gefürchtet hat, der wird belohnt, sogar noch mit mehr. Der aber faul, unverständlich war, der wird gar bestraft. Wir lernen, Jesus lernt hier, dass wenn uns etwas anvertraut ist als Jünger Jesu, dass wir darin treu sein sollen und dass er das gerne belohnen möchte. Aber zugleich sagt er, missachtet das nicht. Ihr seid Diener. Ihr seid Diener. Wir sind Diener des Herrn. Missachtet das nicht, denn die ungehorsamen Diener bekommen das ihre. Die ungerechten Diener. Auch Lukas 12, und diese Verse möchte ich mit euch lesen, Lukas 12, 42 bis 46. Vers 42. Darauf sagte der Herr Folgendes: Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zu gegebener Zeit das Essen zuzuteilen. Vers 43. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist er da, der Diener zu preisen? Wie glücklich ist da, der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, und während er selbst schwelgt und prast und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe Los bereiten wie den Ungläubigen. Wieder im Zusammenhang mit dem Anvertrauten, mit der Verwalterschaft, legt Jesus zwei Wege vor im Gleichnis. Den Treuen möchte er gern belohnen. Er möchte ihn über mehr setzen. Verwalte, genieße mit mir das, was ich habe. Aber den Ungerechten, den bösen Knechten, der trotz der Gnade des Anvertrauten eben sich für das Böse entscheidet, dann lässt er in Stücke reißen oder hauen. Mir scheint, dass in dem Bild des Verwalters uns Jesus sagen möchte, dass wir zum Reich, zu diesem Reichtum des Himmelreichs durch Treuendienst beitragen oder so eine Art fördert, dass wir diesen Reichtum fördern können, beziehungsweise sollen eigentlich. Das ist im Plan Gottes, dass sein Reich durch die Verwalterschaft, treue Verwalterschaft wächst. Ich bin der Meinung, dass das Bild des Dieners durch das Bild, also das wir vorher betrachtet haben, wir sollen dienen, und das Bild des Verwalters, eine Art Vertiefung, es gibt uns es ist sinngebend für die jetzige Zeit. Wir sollen verwalten in dieser Zeit und wir sollen uns darin bewähren. Deswegen gibt es diese Übergangszeit, dass wir treue Verwalter, als treue Verwalter uns erweisen. Ja, wir sind Diener, Sklaven, doch unser Dienst ist Gott wichtig, sagt Gott durch dieses vertiefte Bild des Haushalters. Ich meine damit nicht, dass Gott darauf irgendwie angewiesen wäre, uns als Verwalter zu haben. Oder dass wir in irgendeiner Weise unersetzlich wären. Und doch drückt Jesus durch dieses Bild aus, dass es ihm wichtig ist, dass wir das tun. Dass er das von seinen adoptierten Kindern erwartet, dass wir recht vor ihm handeln. In der Weise des Treuen. Das ist ihm wichtig. Das ist wichtig für einen reifen Christen. Gott möchte, dass du reifer wirst an Erkenntnis, an Dienst, an Werken und dass du mit, die Bibel verwendet manchmal den Begriff sogar, mit ihm herrscht. Sicherlich nicht in der Weise, wie Gott herrscht, aber gemeint ist damit die Güte Gottes, dass er sagt, ihr seid doch verständig darin, was recht und gut ist. Und ihr könnt mit mir Ja und Amen sagen, das ist recht, das ist richtig. Und er vertraut Verantwortung an in dieser Zeit. Und ich denke, sicherlich ist das eins der wichtigen Punkte. Der vierte Punkt, die Verkündigung des Evangeliums. In Matthäus 28, und da denken wahrscheinlich alle an diese Stelle, 19 bis 20, lesen wir von diesem Sendungsbefehl. Am Ende sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. In dieser Zeit des anbrechenden Reich Gottes hat die Errettung von Menschen, im Sinn. Oder die Gnade Gottes über den Sünder im Sinn. Uns ist das Evangelium die Freudenbotschaft der Liebe und der Versöhnung und der Begnadigung durch Blut Jesu anvertraut. Doch diese Gnade, die uns widerfahren ist und die Botschaft gilt nicht nur uns, sondern allen, die daran glauben und dem Ruf Jesu folgen. Und so gibt Jesus auch das uns zur Pflicht, unseren Dienst, unsere Verwaltung weiterzugeben und das Reich Gottes zu fördern durch einen Missionsbefehl. Diese Aufgabe, diese Pflicht scheint eine Antwort eigentlich auf diese Frage im Evangelium zu sein. Auf die Frage der Jünger, wenn Jesus dein Reich noch nicht ganz anbricht, was sollen wir dann jetzt tun? Was sollen wir jetzt in dieser Zwischenzeit tun? Jesus Antwort ist, tut, was ich euch gelehrt habe. Und es ist nun eure Aufgabe, was ich mit euch angefangen habe. Natürlich mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß, dass diese Dinge klingen banal und wir kennen sie schon. Aber es ist wirklich ein schweres Gewicht durch das Wort Gottes hier. Die Aufrufe, die Ermahnung zur Treue, die wir ernst nehmen müssen. Abschluss. Wenn wir Gottes angebrochenes Reich begreifen wollen, dann müssen wir auch begreifen, dass in dieser Herrschaft, die über uns gekommen ist, auch Pflichten mit einhergehen. Wir als Bürger dieses Himmelreiches sind nun Gott, seinem Willen untertan. Wie gesagt, es ist selbstverständlich, das beinhaltet das Reich Gottes an sich. Ich möchte zum Schluss noch die Sicht zweier Gottesmänner in diesem Bereich erwähnen. Erstens, Martin Luther schrieb, das ist eine bekannte Lehre über die zwei Reiche Lehre, oder ich meine, sie hieß zwei Regimentenlehre, und unterschied zwischen diesen beiden Reichen, das Reich Gottes und das Weltreich. Im Reich Gottes regiert Gott durch das Wort und das Evangelium ohne Zwang für Luther. Und im Weltreich regiert er durch das Gesetz, das Schwert, und damit das Chaos in der Welt verhindert wird. Seiner Ansicht nach ist es die Aufgabe der Christen, in beiden Reichen gleichzeitig zu leben, in Treue. Das heißt, sich der Herrschaft Gottes und dem Willen in diesen Regimenten zu unterordnen. Ich finde das ganz passend in einem seiner Zitate zusammengefasst. In einem Brief von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt er: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Punkt. Zweiter Satz: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge. So eine Art, aller Dinge und jedermann untertan. Einerseits findet Luther es herrlich, was für eine Freiheit er durch die Gnade Gottes empfängt, die Freiheit, vor Gott zu kommen, mit dem Frieden zu haben, nicht mehr geknechtet sein unter das, was wir tun müssen, um zu ihm zu kommen, nicht mehr unter so einer Art die Zwänge, die Ängste in dieser Welt, also unterdrückt sein zu müssen, sondern bei Gott zu sein. Aber andererseits sagt er, das lehrt mich einen Dienst in dieser Welt schon. Und ich bin ein Christenmensch, ist untertan allen Dingen. Alle Knecht und jedermann um so eine Art Jesu Christi willen. Im Dienst für seinen Herrn. Das ist ein faszinierendes Zitat, finde ich. Ein zweites, ein Reformator Johannes Calvin schreibt, den Namen werde ich nie richtig aussprechen, Institutio Christiane Religionis, ich denke so. Er schreibt: Wir sind nicht unser eigen, sondern Gottes. Darum lasst uns für ihn leben und sterben. Wir sind Gottes eigen, deshalb lasst sein Wort und sein Willen all unser Tun beherrschen. Calvin sah das Reich Gottes in gewisser Weise, so schreiben die Kommentare, umfassender als Luther. Für ihn sollte die Ehre Gottes in der gesamten Gesellschaft sichtbar werden. Ihr kennt diesen Spruch, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und er schrieb sinngemäß, dass das Reich Gottes bricht dort an, wo Menschen Gott gehorchen, und dass die Welt, ist nicht so eine Art ein Nebenreich, ein Hinterreich, das noch böse Reich, sondern das ist der Schauplatz der Herrlichkeit Gottes für ihn. Da gibt es so einen Begriff, Theatrum Gloria Dei. Also das, was Gott in dem Herzen der Gläubigen tut, findet vor der gesamten Welt statt. Und es ist so Gottes Ehre. Und so dient auch dieses Weltreich so eine Art zu verherrlichen Gottes. Und das ist eigentlich was Positives. Nicht etwas, was wir so eine Art müßig überwinden müssen. Die Aufgabe der Nachfolger Jesu ist es, die Gesellschaft nach den Geboten Gottes zu gestalten. Auch wenn er trotzdem sehr deutlich unterschied zwischen den Dingen des Weltreichs und des Himmelreichs und ich meine auch gewarnt hat, diese Dinge zu vermischen, war es für ihn doch wichtig, dass auch in der Gesellschaft Gebote Gottes gestaltet werden, also Gestaltung finden. Dass Disziplin, Fleiß und eine ethische Lebensführung in Politik, Wirtschaft und Kirche. Doch letztlich ging es um die Heiligung des gesamten Lebens bei Calvin. Während Luther dazu neigte, die weltliche Reichsnaht als Notordnung gegen das Böse zu sehen, hatte Calvin dem Staat und damit dieser weltlichen Regentschaft eine positive geistliche, oder er betonte mehr diese Bedeutung. Der Staat ist die Dienerin Gottes. Oder das Weltreich soll zur Verherrlichung Gottes dienen. So oder so. Ich denke, beide Sichten können von der Schrift gesehen werden. Und wir sehen aber, dass diese beiden Männer Gottes, Nachfolger Christi, es ist sehr wichtig war, dass sie Jesu oder Gott untertan werden. Dass sie für ihn leben, zu seiner Ehre leben. Dass ihr Licht nicht unterm Schäfer versteckt ist, sondern dass wir den Herrn loben sollen, handeln sollen danach, dass er uns liebt und dass wir lieben wollen. Und so lasst uns als Nachfolger Christi diese Pflicht, diese Aufgaben, die Jesus uns anvertraut, diese Aufgaben uns bewusst werden und in diesem neuen Jahr sie fleißig angehen, gewissenhaft, treu, nicht allem hinterherlaufen, das meine ich nicht, aber dass wir uns doch nochmal Gedanken machen, wie können wir den Herrn groß machen an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, bei unseren Freunden oder auch hier in der Stadt Worms. Ich möchte zum Schluss nochmal Kolosser 3 vorlesen. Kolosser 3, 23 bis 24. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als den Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Amen.